Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster. Engagement geht damit einher, dass wir motiviert sind und uns für etwas einsetzen. Engagement ist dabei aber nicht immer gleich stark ausgeprägt. Es lässt sich beeinflussen. Mein Name ist Michelle Liedtke und mir gegenüber sitzt Katrin Ude. In ihrer Promotion hat Katrin 4 Jahre lang zu den Dynamiken von Engagement in kollaborativen Settings geforscht, also in der Zusammenarbeit mit anderen. Und zwar bei uns an der FH Münster im Science-to-Business-Marketing-Research-Center des Fachbereichs Wirtschaft. Herzlich willkommen, Katrin.
Hallo.
Und auch herzlichen Glückwunsch, denn kürzlich, Katrin, hast du deine Promotion verteidigt. Wie geht's dir?
Vielen, vielen Dank. Ja, da ist ein großer Stein vom Herzen gefallen. Ich bin sehr glücklich und zufrieden.
Schön, das freut mich. Und dann springen wir doch mal rein. Du hast 4 Jahre lang geforscht und ich habe gerade gesagt Engagement. Viele kennen bestimmt das Wort Engagement, aus dem Französischen eingedeutscht. Aber was ist denn eigentlich Engagement? Kann man das gleichsetzen mit Engagement? Ist das dasselbe?
Es umfasst auf jeden Fall das, was wir im Deutschen als Engagement bezeichnen und was wir in der Regel als Volunteering, also Menschen, die sich freiwillig, insbesondere in sozialen Settings, engagieren, was wir damit meinen. Allerdings umfasst das auch noch viel, viel mehr. Ich habe mich spezifisch mit dem Actor Engagement befasst. Das ist ein Konzept, was Engagement als Resource Investment, also als Investment von Ressourcen definiert. Hierbei kann man kognitive Ressourcen, emotionale Ressourcen, aber auch verhaltensbezogene Ressourcen investieren. Und es hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber es geht eigentlich darum, dass ich etwas on top zu meiner Rolle oder zu den Erwartungen, die an mich gestellt werden, investiere. Also zum Beispiel im Bereich Work Engagement, wenn ein Mitarbeiter nach der Arbeit sich vielleicht noch mit seinem Partner unterhält über Probleme, die tagsüber aufgetreten sind und die vielleicht lösen möchte, werden hier nochmal zusätzliche Ressourcen investiert, die eigentlich in der Rolle als Arbeitnehmer investiert werden sollten während der Arbeitszeit. Da das jetzt quasi außerhalb dieser Rolle des Arbeitnehmers geschieht, kann man das durchaus als Work Engagement bezeichnen oder Student Engagement, wenn Studenten sich über ihre normale Rolle hinaus als Student noch mit Themen oder Aufgaben auseinandersetzen, haben wir hier zum Beispiel Student Engagement. Und so gibt es das im Prinzip in ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen, wo wir uns zusätzlich noch engagieren, zusätzliche Ressourcen investieren, als wir eigentlich müssten, als eigentlich von uns erwartet wird. Und hier kann man immer von Engagement dann sprechen.
Mhm. Also immer dann, wenn ich immer mehr reingebe, als eigentlich erwartet wird in meiner Rolle. Also wenn ich ganz besonders motiviert bin, kann man das sagen?
Ja, das passt.
Okay. Und du hast herausgefunden in deiner Forschungsarbeit, dass Engagement nicht statisch ist. Also dass es dynamisch ist und beeinflussbar und dass es sich im Laufe der Zeit verändert. Und dazu hast du dir kollaborative Settings angeguckt. Was bedeutet denn das?
Genau, also kollaborativ heißt immer in Interaktion mit anderen Personen. Das ist auch wieder dem Konzept von Actor Engagement geschuldet, was ich zugrunde gelegt habe, weil hier der Fokus tatsächlich auch auf dem Kontext liegt, weil man einfach historisch gesehen ganz oft nur Engagement-Subjekt und Engagement-Objekt untersucht hat. Das heißt, wir haben immer zum Beispiel die Person, die Ressourcen investiert in Bezug auf ein bestimmtes Objekt, zum Beispiel ganz klassisch im Marketing, wenn es um Brand Engagement geht. Aber dann haben wir gesehen, das Engagement wird von so vielen anderen Faktoren beeinflusst, die einfach, wenn wir diesen isolierten Prozess zwischen Engagement-Subjekt und Engagement-Objekt betrachten, einfach nicht gesehen werden. Und deswegen müssen wir immer den Kontext mit betrachten. Zu dem Kontext gehören auch andere Personen, weil tatsächlich in der Forschung auch gezeigt wurde, dass ganz oft andere Personen das Engagement beeinflussen. Und deswegen habe ich den Fokus insbesondere auf diese kollaborativen Settings gelegt, weil heutzutage zum Beispiel in Projektarbeiten oder generell in unserer globalisierten Welt Kollaborationen einfach immer wichtiger werden und hier das Engagement auch ja einen ganz besonderen Stellenwert einnimmt und dann hier zu verstehen, warum sich das Engagement über die Zeit in Interaktion mit anderen Personen verändert, halt sehr, sehr relevant ist, gerade wenn wir zum Beispiel Aufgaben im Hinblick auf Global Warming oder generell auf Nachhaltigkeitsthemen bezogen betrachten, weil hier einfach kollaborative Lösungen vonnöten sind, weil es einfach globale Probleme sind, wir Input von verschiedenen Sektoren brauchen und hier ist einfach Kollaboration das A und O und nur wenn die kollaborierenden Akteure ein hohes Engagement aufzeigen, kann es auch am Ende eine erfolgreiche Kollaboration sein.
Mhm. Und wie erforscht man das dann? Also wie, wenn du sagst Dynamik, dass es nicht immer gleichbleibend hoch ist, das Engagement, wie kann man das denn messen?
Tatsächlich habe ich einen qualitativen Ansatz gewählt. Also ich habe im Rahmen meiner Promotion 3 Studien durchgeführt. Und daraus sind dann 3 Paper entstanden und das erste war ein konzeptionelles Paper und dann habe ich 2 qualitative Studien durchgeführt, einmal basierend auf Interviews und einmal basierend auf Interviews und Dokumentenanalyse. Und dann zum Beispiel in den Interviews fragt man dann die Personen, wie sich ihr Engagement über einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel über den Zeitraum der Kollaboration hinweg verändert hat und fragt auch direkt nach den Gründen und hat daher jetzt keine Messung wie bei quantitativen Studien, aber so versucht man quasi die Veränderung des Engagements über die Zeit hinweg zu erfassen.
Mhm. Also es ist auch so ein bisschen die Selbsteinschätzung oder wie die Personen selber sagen, wie stark sie engaged sind.
Genau. Engagement ist ein subjektives Empfinden und dementsprechend wirkt es auch auf andere nur entsprechend des subjektiven Empfindens. Dabei ist quasi die objektive Beurteilung nicht relevant, weil tatsächlich nur die Eigenwahrnehmung oder die Wahrnehmung der anderen Personen, die beeinflusst werden, zählt, weil es hier um ein Konstrukt geht, das tatsächlich nicht an sich da ist, sondern was tatsächlich nur da ist, wenn es subjektiv von besonderen oder von spezifischen Personen wahrgenommen wird.
Mhm.
Also es ist sozial konstruiert.
Ja, also es geht eher um eine eigene Wahrnehmung von mir selber, dass ich meine, okay, ich bin da jetzt sehr motiviert für eine Sache, also dass ich das selber denke, so jetzt hier brenne ich total für. Mhm.
Oder zum Beispiel, wenn ich wahrnehme, dass du für was total dolle brennst, auch wenn es vielleicht dann gar nicht so ist, aber ich nehme das so wahr, dann kann das zum Beispiel trotzdem auf mich überspringen. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, boah, du investierst da total viel Zeit, habe ich vielleicht das Gefühl, wow, das ist irgendwie total klasse, das will ich auch, das mache ich jetzt auch.
Mhm. Das ist schon was du rausgefunden hast, richtig? Ich würde jetzt nämlich nochmal fragen, bevor wir gleich mal zu den Einzelheiten kommen, zu was du genau geforscht hast, was sind denn deine spannendsten Erkenntnisse?
Mhm. Das ist sehr schwer, das runterzubrechen. Was ich, glaube ich, mit am spannendsten fand, ist in meiner 2. Studie klar geworden. Da haben wir uns Engagement-Rollen angeguckt. Das heißt, wir haben Kollaborationen gehabt, wo es tatsächlich keine vordefinierten Hierarchien oder Rollen gab. Und während der Kollaboration sind dann solche sogenannte Engagement-Roles entstanden. Das heißt, die Akteure haben sich gegenseitig Rollen zugeteilt und haben auch basierend auf diesen Rollen zum Beispiel Hierarchien anerkannt. Also es konnten zum Beispiel Akteure anderen Akteuren Aufgaben zuweisen, obwohl sie jetzt nicht vertraglich oder auf irgendeiner Basis höher standen als die anderen Akteure. Das war nur allein basierend auf dem Engagement. Mhm. Und das ist schon tatsächlich eine ganz interessante Sache, weil das bisher auch noch nicht so erforscht wurde und auch so, glaube ich, noch nicht genug gewertschätzt wird, dass tatsächlich nur basierend auf Engagement Rollen entstehen können und auch Positionen in sozialen Gefügen entstehen können, die einem Akteur reale Macht geben, aber tatsächlich basierend allein auf dem Engagement des Akteurs.
Okay, also es war eine Gruppe von Personen, also sie haben eine gemeinsame Aufgabe bekommen, die sie bearbeiten sollten, okay. Und manche Personen waren mehr engaged als andere und das größere Engagement hat sozusagen auch eine Macht gegeben, dass sie ja Hierarchien da irgendwie entwickeln konnten und Rollen zuweisen konnten.
Genau, ja.
Okay.
Und das hat natürlich wiederum einen Einfluss auf das Engagement der anderen Akteure. Das ist auch sehr interessant zu sehen, wie dann quasi das Engagement der bestimmten Rollen, die das Engagement der anderen Akteure in der Gruppe beeinflusst. Oder Fridays for Future ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel hierfür. Wenn wir bestimmte Akteure sehen, die jetzt insbesondere in den Medien vertreten sind und vielleicht auch so ein bisschen als die Leitfiguren gelten, die sind tatsächlich ja nicht gewählt worden, die haben nicht offiziell wurden die dafür angestellt, sondern die sind allein durch ihr Engagement in diese Position gekommen und haben durch ihre Position natürlich jetzt eine bestimmte Sichtbarkeit und dementsprechend sind sie auch mehr oder weniger legitimiert und haben eine Macht und basieren tatsächlich allein auf ihrem Engagement.
Also beispielsweise Greta Thunberg.
Genau, zum Beispiel.
Dass sie, weil sie so viel Engagement haben, dass sie sozusagen da diese, ja, Leaderrolle einnehmen für diese, oder das Gesicht der Fridays for Future-Bewegung sind und dass dann alle, ja, sagen, okay, das ist unsere Person, ja, die hat auch jetzt Einfluss auf uns.
Genau, oder Luisa Neubauer zum Beispiel in Deutschland, was auch total ein ganz tolles Beispiel dafür ist, um so die Dynamiken zu erklären. Wenn wir zum Beispiel Fridays for Future uns angucken, ausgehend von Greta Thunberg, tatsächlich eine Person in Schweden hat eine riesige Bewegung ausgelöst. Das heißt, hier ist das Engagement quasi übergesprungen auf ganz viele andere Menschen in unterschiedlichen Ländern und hat letztendlich auch das Engagement von Politikern beeinflusst, von Organisationen, von Hochschulen und von anderen gesellschaftlichen Gruppen, auch wenn es anfangs vielleicht insbesondere Schüler oder Studierende waren, gab es am Ende so viele gesellschaftliche Gruppen, die sich eingesetzt haben und das alles ausgehend von einer Person. Das ist schon auch ein ganz tolles Beispiel, um auch so die Macht von Engagement Dynamics zu beschreiben, weil tatsächlich am Ende ja auch politische Entscheidungen alleine auf Aspekten beruht haben, die durch das Engagement oder das Engagement der verschiedenen Personen ausgelöst wurden.
Ja, stimmt, das ist wirklich Wahnsinn, ne? Was jetzt alles für Untergruppen, Omas gegen Rechts,
ja.
Ach, Omas gegen Rechts sage ich schon.
Aber Omas, ja, Omas for Future.
Also sagst du, dass wenn eine Person sehr engaged ist, dass das dann auch auf andere überspringen kann und so eine ganze Bewegung lostreten kann?
Genau, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt generell in der Forschung, aber was tatsächlich bei mir in der Dissertation auch nochmal im Fokus stand, dass, man nennt es Crossover-Effekt, dass das Engagement quasi von einer Person auf eine andere Person überspringen kann und im besten Fall tatsächlich deren Engagement erhöht. Es kann aber auch einen negativen Effekt geben. Also es kann auch durchaus sein, dass mein negatives Engagement oder mein niedriges Engagement andere Personen beeinflusst und bei denen das Engagement zum Beispiel auch sinkt oder vielleicht ins Gegenteil überschlägt. Also du hast schon Omas gegen Rechts. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber wenn wir in dem Feld bleiben, gerade im Bereich Migration gibt es ja auch sehr viele Pro- und Contra-Demonstrationen und das sind ganz, ganz spannende Engagement-Dynamics, die da entstehen, weil tatsächlich manchmal auch das positive, sehr hohe Engagement von Bevölkerungsgruppen in anderen Bevölkerungsgruppen ein hohes Engagement, aber im negativen Sinne auslösen kann.
Okay, also so eine Art Reaktanz, also wenn eine Gruppe ist sehr engaged und das sehe ich und ja, ich bin wahrscheinlich nicht d'accord mit deren Position, das heißt dann bin ich weniger engaged oder wie muss ich das verstehen?
Dann würde tatsächlich dein Engagement auch steigen, aber es gibt positives und negatives Engagement und dann wäre das in dem Fall jetzt dein negatives Engagement tatsächlich, weil man gegen Migration, gegen Einwanderung sich engagiert, genau.
Also ich bin zwar irgendwie motiviert, aber gegen etwas. Also ich arbeite gegen etwas, nicht für eine Sache und setze mich für eine Sache ein, sondern dagegen. Okay.
Genau. Und das ist auch etwas, was tatsächlich in meiner Dissertation nochmal rausgekommen ist und auch noch nicht so viel in der Literatur berücksichtigt wird, diese negativen Aspekte von Engagement, weil das tatsächlich nichts ist, was so offensichtlich ist. Bei Engagement denkt man immer tatsächlich nur an die positiven Seiten, aber negatives Engagement hat tatsächlich auch starke Auswirkungen und darf deswegen auch nicht außer Acht gelassen werden. Und da haben wir tatsächlich auch noch nicht so eine große Forschungsgrundlage, um zu verstehen, wie entsteht das überhaupt, wie entwickelt sich das und was sind vielleicht auch Maßnahmen, um das wieder ins Positive rückführen zu können oder um negatives Engagement vielleicht sinken zu können. Gerade zum Beispiel im Bereich Migration wäre das ja auch was, was sehr aktuell und sehr relevant wäre.
Ja, sehr aktuelles Thema. Also du sagst, da gibt es jetzt aber noch nicht so viel Forschung zu und das war auch nicht direkt Teil deiner Forschungsarbeit.
Also ich habe nicht explizit negatives Engagement untersucht, aber das kam tatsächlich immer wieder auf. Mhm. Also zum Beispiel auch bei den Rollen haben wir gesehen, es gab tatsächlich auch Dynamiken, die tatsächlich positives Engagement in negatives umgewandelt haben. Und das hatte auch wieder einen spezifischen Einfluss auf die Dynamiken in der Kollaboration. Und da haben wir gesehen, okay, selbst bei so kleinen Kollaborationen, wo Leute ja zusammenarbeiten sollen, um gemeinschaftlich ein Ziel zu erreichen, da haben wir schon den Einfluss von negativem Engagement und haben quasi schon im Kleinen gesehen, wie machtvoll das sein kann. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass halt in großen gesellschaftlichen Kollaborationen natürlich der Impact nochmal ganz anders ist, sehen wir da auf jeden Fall nochmal großes Potenzial, tiefer reinzugehen und dann nochmal weiter zu forschen, um das richtig tiefgehend zu verstehen.
Also für die nächsten Studien.
Genau.
Ja. Ich fand einen Aspekt sehr spannend, den du gerade angesprochen hast, das war der Crossover-Effekt. Also heißt, dass wenn jetzt eine Person sehr engaged ist, dass das auch auf mich selber überschwappen kann oder auf andere. Kann ich das irgendwie nutzen? Also wenn ich jetzt mal an ein Team denke, im Arbeitsleben, im Studienleben, heißt das, dass ich mir Teammitglieder suchen sollte, die sehr engaged sind und dann bin ich selber auch motivierter?
Ja, tatsächlich funktioniert das so oder auch für Projektleiter könnte das vielleicht spannend sein. Mhm. Allerdings muss man dazu sagen, dieser Crossover-Effekt tritt nur unter bestimmten Rahmenbedingungen auf. Mhm. Also der persönliche und intensive Kontakt ist in der Regel ausschlaggebend. Und er sollte auch über einen längeren Zeitraum bestehen. Also auf jeden Fall, je länger und intensiver der Kontakt ist und je intensiver auch die Interaktion, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Crossover-Effekt auftritt.
Okay.
Genau, also würde es tatsächlich Sinn machen, wenn man einen Ratschlag geben wollen würde, dass man die Leute wieder zurück zum Beispiel ins Office holt und sie tatsächlich persönlich miteinander arbeiten lässt und vielleicht auch in Teamarbeit arbeiten lässt, um das Engagement insgesamt zu erhöhen, wenn man tatsächlich Leute dabei hat, die ein hohes Engagement aufzeigen. Weil wir auch gesehen haben, dass gerade von extrem engagten Personen oft so ein, man nennt das auch Ripple-Effekt, entsteht, dass das auf andere Personen überschwappt quasi und dann sich immer weiter ausbreitet.
Also auch das, was bei Fridays for Future passiert ist.
Genau, ja, ja. Genau. Das ist im Prinzip der gleiche Effekt, ja.
Du hast gerade die Studien angesprochen. Du hast dich um Fridays for Future gekümmert, also hast dir angeguckt, wie das da gelaufen ist mit den Rollen von den Gruppen, die vorher noch keine Hierarchien hatten. Und du hast noch weitere Studien angesprochen. Ich habe noch nicht erwähnt, du hast nämlich in Kooperation promoviert mit der Universität Adelaide in Australien. Und da hast du ja auch geforscht.
Genau, das war meine dritte Studie. Also es gibt eine Initiative der Politik in Australien, bis 2030 Food Waste zu halbieren, also die Verschwendung von Lebensmitteln. Und um das zu erreichen, wollen sie den kompletten Lebensmittelsektor in Australien umstellen. Dazu gehören Supermärkte, Bäckereien, aber auch Catering, Restaurants, also alles, was tatsächlich mit Lebensmittel und Lebensmittelversorgung zu tun hat. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Aufgabe. Und das kann natürlich nur gemeinschaftlich in Kollaboration durchgeführt werden. Und man sieht auch, hier ist wieder das Engagement der verschiedenen Akteure total wichtig, weil es ist nichts, was vorgeschrieben ist. Also sie sind tatsächlich jetzt nicht mit politischen Rahmenbedingungen hingegangen und haben Gesetze verändert, sondern es war tatsächlich die Idee, dass auf freiwilliger Basis die Akteure sich hier einbringen und gemeinschaftlich Lösungen finden, wie quasi die Nachhaltigkeit des Sektors vergrößert wird, indem die Verschwendung von Lebensmitteln halbiert wird. Und dann habe ich mir angeguckt, was für Mechanismen es gibt, um sogenanntes Collective Engagement entstehen zu lassen. Also tatsächlich nicht das Engagement von Individuum, sondern tatsächlich ein kollektives Engagement, was sich darauf konzentriert, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren oder bis 2030 sogar zu halbieren, weil das tatsächlich gar nicht so einfach ist, große, unterschiedliche und auch diverse Gruppen dazu zu bringen, gemeinschaftlich ein Ziel zu verfolgen. Mhm. Und genau, da war ich dann in der Lage, verschiedene Mechanismen zu identifizieren, die genutzt werden können, um die diversen Akteursgruppen, die auch wieder basierend auf unterschiedlichen Engagement-Charakteristika den Gruppen zugeordnet werden können, dazu gebracht werden können, sich kollektiv zu engagieren, um dann hoffentlich die Transformation des Sektors durchführen zu können.
Mhm. Was war das zum Beispiel?
Es gibt verschiedene Mechanismen, die halt basierend auf den Charakteristika der Akteursgruppen eingesetzt werden können. Unter anderem haben wir das sogenannte Signaling. Also wir unterscheiden bei Engagement zwischen der Tendency und Capacity, also der Voreinstellung zum Engagement. Also was für eine Grundhaltung habe ich? Mhm. Also es geht hier nicht um das Handeln, sondern das, was dem Handeln vorgestellt ist.
Also wie ich einer Sache gegenüber eingestellt bin?
Zum Beispiel, genau. Mhm. Also was für eine Einstellung habe ich, aber auch was für Kapazitäten habe ich, also was für Ressourcen. Ich hatte vorhin ja schon mal erwähnt, dass Engagement als Resource Investment mhm. definiert wird. Und dann ist natürlich auch die Frage, was für Ressourcen hat man? Also auch, was für Wissen hat man zum Beispiel an kognitiven Ressourcen? Aber wenn wir jetzt an Akteure wie Unternehmen denken, auch tatsächlich, was für monetäre Ressourcen haben mhm. die einfach? Also große Unternehmen haben mehr Geld, um auch Transformationsprozesse initiieren zu können, als zum Beispiel kleine Akteure. Mhm. Und ein Mechanismus ist tatsächlich zu signalisieren, okay, wir müssen uns transformieren und auch die verschiedenen positiven Begleiterscheinungen vielleicht den verschiedenen Akteursgruppen zu zeigen. Also rede ich zum Beispiel mit einem Sustainability Manager von einem Unternehmen, sollte ich vielleicht sagen, dass wenn Lebensmittel eingespart werden, das natürlich total nachhaltig ist. Mhm. Rede ich jetzt vielleicht mit dem Management, sollte ich vielleicht lieber erwähnen, dass durch das Einsparen von Lebensmittelverschwendung einfach auch ein Gewinn an Geld da ist. Mhm. Und so muss ich halt quasi gucken, mit welcher Zielgruppe rede ich und denen quasi signalisieren, okay, wir müssen uns transformieren, weil diese Transformation ist dann in dem Fall das Engagement-Objekt, was quasi alle verfolgen sollen. Mhm. Und genau, und dann muss ich halt quasi die Tendency der verschiedenen Akteure erhöhen, also quasi deren Bereitschaft, die Ressourcen auch tatsächlich zu investieren, die vonnöten sind, um die Transformation durchzuführen. Mhm. Genau, das wäre zum Beispiel der allererste Mechanismus, der in der Regel eingesetzt wird.
Also quasi ein Aufzeigen, wofür das Ganze, wofür lohnt es sich hier gerade, das zu machen, auch wenn es vielleicht Geld kostet, vielleicht andere Ressourcen.
Genau, was sind die Vorteile, die entstehen? Ich hatte eben schon mal politische Regulierung angesprochen. Das ist natürlich auch was, dass man zeigt, okay, wenn wir das jetzt hier gemeinschaftlich machen, wird es keine Regulierung geben, die quasi von oben kommt, sondern wenn es Regulierungen gibt, dann werden wir die gemeinschaftlich erarbeiten. Und für Unternehmen ist es natürlich immer von Vorteil, wenn sie dabei sind, wenn politische Regulierungen gemacht werden, mhm. weil sie dann selber natürlich das auch nach ihren Interessen mitgestalten können.
Ja. Und wie funktioniert das Ganze? Also hat das Ganze schon Erfolg?
Ja, tatsächlich. Also es ist ein sehr, sehr umfangreiches Projekt und es läuft natürlich auch bis 2030 noch. Mhm. Aber es gibt einige Zwischenberichte und tatsächlich wurde die Lebensmittelverschwendung schon auch stark reduziert und also scheint schon sehr erfolgreich zu sein. Man muss aber auch sagen, dass da sehr viel Geld investiert wurde und mhm. Wirklich sehr, sehr, sehr umfangreiche Maßnahmen auch eingeleitet wurden. Also es ist eigentlich ein einzigartiges Projekt, was da stattfindet, was natürlich aber auch da sehr gut stattfinden kann, weil es einfach ein riesiges Land ist, mhm. was aber jetzt zentral quasi reguliert wird und was auch tatsächlich noch nicht viel mit anderen Ländern kollaboriert. Also würden wir jetzt die gleiche Studie in Europa durchführen, hätten wir ein ganz anderes Setting, weil die ganzen europäischen Länder schon sehr viel kollaborieren, was auch einfach vonnöten ist, weil wir so viel von Import und Export leben und einfach so klein sind und so nah aneinander, dass das einfach allein durch die geografischen Gegebenheiten so ist, dass wir miteinander kollaborieren. Das ist tatsächlich in Australien noch nicht so und deswegen auch ein ganz spannender Case, weil man hier nochmal sehen kann, dass tatsächlich diese Kollaboration noch nicht so verankert ist bei den verschiedenen Akteuren und wie das dann jetzt so langsam durch dieses Projekt zum Beispiel entsteht und sich weiterentwickelt.
Mhm. Nochmal kurz, du hast gesagt, es ist sehr viel Geld auch in dem Projekt, also wahrscheinlich für Kampagnen, für Öffentlichkeitsarbeit, für erstmal das Ganze bekannt machen und das Kommunizieren, wofür.
Genau, es wurde auch eine eigene Organisation tatsächlich geschaffen, die nur das Ziel verfolgt, halt Food Waste bis 2030 zu reduzieren und diesen ganzen Prozess zu managen, weil das natürlich auch einfach sehr umfangreich ist. Es wurde, es wurden diverse Studien durchgeführt, ganz viel in Innovationen investiert. Also es wurden ganz viele Startups geschaffen, es werden viele Konferenzen durchgeführt, Summits, sehr umfangreich agiert, genau, um das dann auch zu schaffen. Aber das ist auch notwendig, wenn man ganze Sektoren verändern möchte, tatsächlich.
Vor allem auch in einem ganzen Land natürlich.
Ja, natürlich. Mhm. Und ja, auch in unserem Flächen, also von den Menschen her vielleicht nicht so groß, aber von der Fläche her auf jeden Fall extrem großem Land, ja.
Ja, spannend. Ich drücke die Daumen. Noch einmal zurück vielleicht nach Deutschland oder in unseren Arbeitskontext. Hast du noch Tipps aus deiner Forschung, wenn ich studiere oder wenn ich im Arbeitsleben bin? Was kann man tun, um da Engagement zu erhöhen oder zu behalten?
Also als Einzelperson ist es vielleicht insbesondere spannend, sich tatsächlich zu fragen, warum mache ich das? Also auf die vorhin schon einmal genannte Tendency zurückzukommen, also was ist das, was mich am Job tatsächlich motiviert? Sind es intrinsische Gründe? Sind es vielleicht extrinsische Faktoren wie das Gehalt? Und wir sehen, dass tatsächlich Leute, die einfach eine sehr hohe Tendenz haben im Sinne von intrinsischer Motivation für etwas, dass da das Engagement tatsächlich über lange Zeit mit am höchsten ist und auch tatsächlich nicht so starken Schwankungen unterworfen ist wie von Leuten, die eher extrinsisch motiviert sind. Als Teamleader oder als Verantwortlicher für vielleicht ganze Departments ist es auf jeden Fall wichtig zu sehen, dass der Einfluss von den Leadern tatsächlich, also das Engagement des Leaders, hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf das Engagement der Teammitglieder. Also hier hat man tatsächlich großes Potenzial, das zu steuern. Das sollte man auf jeden Fall beachten und auch zusehen, also hohes Engagement ist auf jeden Fall sehr gut, haben wir ja schon vom Crossover-Effekt gelernt, aber in meiner zweiten Studie haben wir auch gesehen, dass sehr hohes Engagement von Teamleadern auch dazu führen kann, dass das Engagement der Mitglieder sinkt, weil sie das Gefühl haben, sie müssen nichts mehr investieren, sie müssen ihre eigenen Ressourcen eigentlich nicht mehr investieren, weil derjenige macht das schon alles und der macht das auch gut und dann ist quasi das eigene Engagement nicht mehr notwendig. Also diese negativen Einflüsse sollte man auf jeden Fall auch im Kopf haben. Hier macht es Sinn, Aufgaben zu delegieren, einfach tatsächlich Aufgaben, Interessens und auch Kapazitäts- oder den Fähigkeiten der Teammitglieder entsprechend zu verteilen, abzugeben, sodass diejenigen tatsächlich die Verantwortlichen werden. Und dann sehen wir nämlich, dass das Engagement extrem steigt. Also wenn tatsächlich genug Ressourcen da sind, um die Aufgaben zu lösen und dass den Fähigkeiten entsprechend zugeteilt wird, dann übernehmen die Leute Verantwortung und zeigen hier extrem hohes Engagement dann punktuell. Und das ist vielleicht als Teamleader nochmal gut zu wissen. Man muss nicht alles selber machen, muss eigentlich die Aufgaben nur delegieren, den Teammitgliedern quasi die Verantwortung übergeben und so steigt dann insgesamt das Engagement und man selber ist eigentlich nur derjenige, der Ressourcen bereitstellt, wenn Ressourcen fehlen, also wenn irgendwelche Fähigkeiten oder Wissen noch nicht da ist, dann muss man das selber einfach weitergeben oder muss dafür sorgen, dass diese Ressourcen halt demjenigen bereitgestellt werden. Interaktion hatte ich ja schon erwähnt, das ist auf jeden Fall immer gut, persönliche Interaktion auch, durchaus Zusammenarbeit von vielleicht weniger engagten Teammitgliedern mit sehr engagten, damit es überschwappt. Aber auch hier muss man wieder bedenken, es gibt auch wieder diesen negativen Effekt. Also da muss man einfach vielleicht auch ein bisschen sensibilisiert sein dafür, dass Engagement einfach eine wichtige Rolle spielt und sich dann so ein bisschen seine Teammitglieder angucken und schauen, okay, was sind das, also welche Engagement-Rolle haben diese Personen und was muss ich dementsprechend mit diesen Personen machen, um deren Engagement zu erhöhen.
Also kann es auch sein, wenn ich jetzt auch Personen im Team habe, die für eine Sache gar nicht motiviert sind, wenn ich viel mit denen zusammenarbeite persönlich, dass ich dann vielleicht auch weniger motiviert bin?
Das kann auch passieren, genau. Okay. Das wäre zum Beispiel auch ein negativer Effekt, der eintreten könnte. Das sollte man auf jeden Fall auch im Blick behalten.
Mhm. Okay, ja, auch gut zu wissen. Wie kamst du denn eigentlich auf das Thema?
Man darf einen PhD-Kandidaten nie nach dem Thema fragen, wie es zustande gekommen ist oder wann man abgibt. Es ist ein Prozess. Tatsächlich bin ich zuerst mit einem ganz, ganz anderen Thema gestartet. Also ich bin mit einem Thema gestartet, was tatsächlich auch mit meiner Projektarbeit, also mit meiner Arbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu tun hatte.
Mhm. Ganz kurz, was war das?
Es ging, Münsterland Leben war das Projekt der FH Münster, also ein sehr, sehr großes Projekt, was sich mit Gesundheit, Teilhabe und Wohlbefinden im Münsterland beschäftigt hat. Mhm. Genau, es ging ganz viel um Co-Creation, also es ging ganz viel darum, wie Universitäten mit gesellschaftlichen Akteuren gemeinschaftlich Innovationen, Wissen und so weiter für die Gesellschaft generieren. Mhm. Genau, und wie insbesondere diese Zusammenarbeit halt von Hochschulen und den gesellschaftlichen Akteuren abläuft, was es da für Barrieren gibt, was es da für Drivers gibt und was für ein Setting da quasi fördernd ist oder was auch hinderlich sein kann.
Mhm. Also auch wieder Zusammenarbeit sehr viel im Fokus.
Tatsächlich, ja, stimmt. Ja, genau. Und genau, auch viel Innovation. Und dann sucht man sich immer eine Kollaborationsuni, weil an der FH darf man ja oder zum Teil, also bei uns ist es noch so, dass man hier nicht promovieren kann, sondern dafür eine Kollaborationsuni braucht. Und ich hatte schon vorher mit einer Kollegin ein Paper geschrieben, was meine jetzige Doktormutter mit betreut hatte aus Australien. Und fand sie ganz klasse und wollte gerne mit ihr zusammen dann meine Doktorarbeit schreiben. Und sie hat dann aber tatsächlich die Idee als zu praktisch angesehen und hat gesagt, es ist auch tatsächlich außerhalb ihres jetzigen Forschungsraums. Und da, wenn man als Promovendin mit einer Doktormutter zusammenarbeiten will, sich da anpassen muss, ist es dann dahin gekommen, dass sie mir quasi vorgestellt hat, worin sie überall forscht und was potenzielle Themengebiete sein könnten. Und dann habe ich mich eingelesen in die verschiedenen Themen und bin dann bei Engagement hängen geblieben und insbesondere halt bei den Engagement Dynamics, also bei der Frage, warum und wie sich das Engagement über die Zeit verändert. Mhm. Und habe mich dann so nach und nach in das Thema eingearbeitet. Aber wie gesagt, das ist ein Prozess, also mit dem, wo man am Anfang startet und wo man am Ende endet. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Mhm. Ach, wie bei so vielem im Leben,
ja.
Wenn man manchmal zu Dingen kommt. Ja.
Ja.
Und dafür hast du ja auch in Australien geforscht. Wie ist das denn so, in Australien zu forschen?
Ah, das ist ganz toll. Also man muss dazu sagen, die Australier sind sehr höfliche, sehr freundliche Menschen und wohingegen es manchmal in Deutschland oder Europa, weil wir auch viel international forschen und Daten erheben, manchmal schwierig ist, auch Leute zu bekommen, die man zum Beispiel interviewen kann oder die bei Umfragen mitmachen, muss ich sagen, war das eine sehr, sehr positive Erfahrung in Australien, weil die Leute wirklich sehr hilfsbereit sind, sich sehr viel Zeit nehmen, sehr höflich sind, einen wirklich sehr umfangreich auch unterstützen, auch nochmal mit zusätzlichen Materialien. Ich habe zum Beispiel ja auch Dokumente analysiert, also was für Dokumente mir da bereitgestellt wurden, da muss ich wirklich sagen, also das war ganz toll und auch aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es in Deutschland manchmal schwierig und da muss ich sagen, da wurde mir doch sehr großes Vertrauen auch entgegengebracht von den Australiern. Von daher habe ich das als sehr, sehr positiv empfunden. Also so wie der Eindruck ist, wenn man da vielleicht auch reist als Tourist, so ist es auch, wenn man da dann arbeitet oder Forschung macht. Also sehr positiv, sehr unterstützend.
Schön, das klingt gut. Und hast du denn noch irgendwas, was du dir du hast 4 Jahre lang geforscht, also du könntest jetzt wahrscheinlich super viel noch erzählen, aber hast du noch etwas, was du zu diesem Thema unbedingt loswerden möchtest?
Puh.
Ja, das, schwere Frage.
Das ist eine gute Frage, ja. Vielleicht ist es auch einfach, dass das Thema einem noch ein bisschen bewusster werden sollte. Also ich muss ja selber dazu sagen, ohne meine Doktormutter wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, mich mit Engagement oder Engagement Dynamics zu beschäftigen. Mhm. Aber ich glaube, wir sollten alle uns tatsächlich mehr damit beschäftigen oder auch für das Thema so ein bisschen sensibilisiert werden, weil ich wirklich glaube, dass das einfach unfassbar wichtig ist und auch einen ganz großen Einfluss, also wir erforschen heutzutage auch viel zwischen dem Einfluss von Engagement und zum Beispiel Wellbeing und gerade in der heutigen Zeit mit Work-Life-Balance und so weiter ist das halt einfach ein heißes Thema, wo wir auch noch mehr zu erfahren müssen. Und da einfach nochmal vielleicht so ein bisschen sensibilisiert für zu sein, ein bisschen neugierig vielleicht, was das alles umfasst, wo das überall Einfluss haben kann und auch wie das dann persönlich auf einen natürlich auch Einfluss nimmt, wäre vielleicht so das, was ich anderen gerne mitgeben wollen würde, weil das wirklich, wenn man sich damit beschäftigt, total faszinierend ist, weil vieles auch tatsächlich einem nicht so bewusst ist und einem erst klar wird, was tatsächlich durch Engagement beeinflusst wird, wenn man sich dann damit beschäftigt und wenn man weiß, was es ist.
Mhm. Und natürlich, wie du jetzt gerade erzählt hast, auch eine große Strahlkraft hat. Also wenn du sagst, solche großen Bewegungen wie Fridays for Future sind mit Engagement entstanden oder auch eben im Negativen, gerade jetzt mit der Migrationsdebatte, das dafür, dagegen.
Auf jeden Fall, ja. Also ja. Im politischen Kontext ist das, sehe ich auch auf jeden Fall eine extrem, extrem hohe Relevanz.
Mhm.
Und im Bereich Nachhaltigkeit auf jeden Fall auch.
Ja. Also noch viel Forschung, die getan werden kann. Und wie geht es jetzt für dich weiter? Möchtest du in der Forschung bleiben?
Das wäre natürlich mein Traum, dass man weiter tatsächlich in dem Bereich forschen könnte, vielleicht auch die Forschung noch mit anderen Bereichen kombiniert, weil ja, ich habe eine große Begeisterung für gesellschaftliche Themen und wie man gesehen hat, die Relevanz ist auf jeden Fall da und mich damit weiter beschäftigen zu können, das wäre traumhaft.
Dann? Habe ich jetzt noch zum Abschluss unseres Podcasts eine letzte Frage. Unser Podcast heißt ja Kopfhörer. Und da die Frage, wann hattest du zum letzten Mal einen Kopfhörer auf und was kam da raus? Also gerne auch eine Podcast-Empfehlung, falls du sowas gerne hörst, aber auch gerne Musik.
Müssen es Kopfhörer sein oder
gelten
auch?
Okay. Sonstige okay. Lautsprecher.
Auch kleine,
okay. Genau.
Tatsächlich, als ich hier hingefahren bin, eben mit dem Fahrrad, ganz typisch für Münster, habe ich die Lage der Nation gehört, ein politischer Podcast. Da bin ich sehr, sehr großer Fan von und kann ich allen nur empfehlen. Also wer sich für alles, was in der Gesellschaft passiert und insbesondere für Politik interessiert, der bekommt da tatsächlich einmal in der Woche alles wirklich sehr tiefgehend, detailgenau aufbereitet, was da so passiert ist. Was man vielleicht so in den Nachrichten gesehen hat, irgendwie mitbekommen hat, so am Rande, bekommt man da nochmal mit ganz viel Hintergrundinformationen aufbereitet, was ich immer ganz toll finde.
Mhm. Super, vielen Dank für diese Empfehlung und auch ganz, ganz lieben Dank an dich und deine Eindrücke hier von deiner Forschung. Schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal beim Kopfhörer.
Vielen, vielen Dank.
Das war's mit dieser Folge. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann meldet euch gerne bei uns. Entweder per Social Media oder per Mail an podcast@fh-münster.de. Und wenn ihr möchtet, hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform, auf der ihr so unterwegs seid. Bis zum nächsten Mal.